Pro und Contra diese Woche mit der EM. Der Dino sagt uns, was wir gegen Österreich gelernt haben im letzten Testspiel von der Nazi. Er sagt uns, wer die Achtelfinals verpasst. Und er sagt uns, was in der Leichtathletik alles muss besser werden, dass er endlich schaut und nicht zum 748. Mal zuschaut, wie der Max Verstappen ein Formel-1-Rennen gewinnt. Was jetzt wirklich kein Mensch mehr überrascht. Das und mehr jetzt geht.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Pro und Konter, Blick Sport Podcast. Das immer wieder.
Schon wieder.
Woche, wo die EM anfängt. Woche, wo das Rennschopen vorbei ist. Eine Woche, wo es geregnet hat auf einer Rennstrecke.
Wo es weiter wird regnen in Europa.
Wissen wir das?
Ja. Gut. Wir haben heute sogar das gemacht, was unsere geschätzten Kollegen vom News-Ressort regelmässig machen. Bei einem Wetterdienst angerufen, um zu fragen, wie echt das Wetter wird auf der Euro her. Das ist wirklich the lowest hanging fruit im News-Journalismus, glaube ich. Etwas über das Wetter machen. Erschütternderweise interessiert das die Leute wirklich jedes Mal sehr fest, obwohl sie sich über so Kanäle wie Wetter-Apps oder so sehr gut auch selber könnten informieren, ohne dass ihnen irgendjemand noch schwafelig verzeiht, wie es wird. Aber es scheint ein Service zu sein, der gefragt ist. Spoiler Alert, es könnte nass werden am Wochenende, wenn die EM losgeht.
Oder es könnte aber auch nicht nass werden, oder?
Es schifft auch nicht durch. Also,
aber das weiss man schon.
Es ist nicht davon, es ist immer Stand jetzt. Also Montag, Mittag, 12.43 Uhr. Stand jetzt. Wissen wir es nicht.
Was? Wir wissen es nicht.
Stand jetzt nehmen wir an. So ein Blödsinn. Ich rede.
Also
wir schwätzen schon den ganzen Tag, was jetzt für unsere Hörer nicht von Relevanz ist, aber.
So wie es halt mit den Wetterprognosen ist. Man nimmt mal an, es kommt, so weiß es nicht genau.
Genau. Und wenn es dann anders kommt, dann schießt man das zusammen, was er gemacht hat.
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt so, wie es ist.
Ist.
Mehr oder weniger frei aus dem Hochdeutschen übersetzt, aber zeigt eigentlich den ganzen Irrsinn, den man betreibt hinter dem. Hinter dieser Frage, wie wird das Wetter? Ja, man weiß es nicht genau. Man wer gestern den GP von Kanada gesehen hat, aber dann macht am Sonntag, es war dann lustig, dass irgendjemand gesagt hat, es kommt jetzt dann wieder regnen in 18, 15, 13, 10 Minuten. Und es ist dann nicht mehr so richtig geregnet gekommen. Obwohl man auf den Radarschirm die Wetterzählen gesehen hat. Aber ob es dann tatsächlich kommt regnen oder nicht, ich glaube, das hat man immer noch nicht draussen.
Über Formel 1 reden wir später. Und darüber, was ich geschaut habe am Sonntagabend. Das ist kein Tatort gekommen, übrigens. Extra nachgeschaut. Am Samstag habe ich auch Fernsehen geschaut. Samstag am 6. letzten Test von der Schweizer Fußballnationalmannschaft vor der Fußball-Europameisterschaft. 1:1 gegen Österreich. Du hast die Mutter von allen Fragen aufgeschrieben in unserem Sendungsdokument. Und zwar hast du reingeschrieben, was haben wir aus dem 1:1 gegen Österreich gelernt? Was haben wir gelernt?
Ja, zum Beispiel, dass man nichts lernt aus diesem Testspiel. Das war ja vor meine Maxime. Am besten gar nicht schauen, weil man lässt sich nur irritieren von dem. Man schaut dann gleich, weil es einem Wunder nimmt, was passiert. Aber lernen kannst du eigentlich nicht, weil der Gegner ja auch nicht bereit ist, um alle Karten auf den Tisch zu legen.
Die Österreicher haben in der Mai ihre erste Auflage spielen, Frechheit.
Nein, der Kosmonautovic ist nicht, also Astronautovic von Arnautovic nicht dabei gewesen. Eigentlich schade, dem schaue ich sehr gerne zu. Aber das ist ja genau das. Du willst zwar ja, die Testspiele nutzen, um noch ein bisschen in Bewegung zu geraten, mehr nicht. Du willst auch kein taktisches Geheimnis preisgeben, obwohl ich das auch ein bisschen übertrieben finde. Vielleicht sogar schon lächerlich, weil wie die Mannschaften grundsätzlich spielen, das weiß man ja. Also die haben jetzt taktisch auch nicht plötzlich den Innovationsgeist erfunden. Die verschiedenen Nationen, Trainer haben sowieso ihre Idee. Also man weiß dann, was auf einem zukommt. Ich frage mich, wer eine richtige Generalprobe mit der richtigen Mannschaft gescheiter oder wäre es ganz blöd? Und da kannst du wahrscheinlich beides machen und die Antwort ist jedes Mal eine andere. Was nützt dieser Sieg zum Beispiel? Wie verheerend ist eine Niederlage? Die Briten, also die Engländer, zum genau sein, haben gegen Island verloren und nachher ist eine, ja, die sind dann in Kasse gekommen. In England ist man ja auch nicht zimperlich, wenn es darum geht, die Leistungen von dieser Nationalmannschaft zu beurteilen. Ja, was nützt dir das? Ja, also, rüttelt es dich wach? Briten sind ja verhalten gewesen. Die Schweizer gegen Österreich, so eine Mischform, also ein typisches Vorbereitungsspiel, wo man Szenen gesehen hat, aber das ist 1-0 vom, wie hat er geheißen?
Was?
Der Österreicher.
Der Baumgartner hat es auch gemacht.
Baumgartner, genau, wo durchspaziert, ohne dass man irgendwie bremst.
Also gut,
ja, gut so
in einem EM-Match hat jetzt wahrscheinlich der Freuler noch die Notbremse gezogen. Könnte man, gut, ich weiß nicht, in der 5. Minute oder sehr frühen Match, wo es passiert, muss man sich das einfach sogar gut überlegen. Lang kann man sich nicht überlegen, logischerweise, weil der säckelt ja davon. Aber ja, man kann natürlich positiv sagen, gut schießt man den Bock in dem Moment in einem Testspiel, dass man kann. Es ist jetzt eine ultimative Plattitüde, aber wenn nicht alles perfekt funktioniert in der Hauptprobe, ist es oft ein gutes Zeichen, wo man dann sieht, okay, wir sind nicht perfekt, wir müssen noch etwas investieren. Also man kann sich nicht in einer falschen Sicherheit wähnen. Hat dann den Ausgleich geschossen. Ja, schon ein Geschenk gewesen vom Heinz Lindner, einem Goalie, lange in der Schweiz gespielt hat, wo jetzt auch hat spielen. Im Moment in Belgien im Einsatz ist. Schuss vom Vargas abprallen, sodass der Wittmann nur noch abstauben musste. Allerdings keine schlechte Offensivaktion von den Schweizern. Am Schluss ist so ein 1-1 eigentlich das perfekte Resultat für so einen Test. Weil man weiss, okay, es ist nicht schlecht. Man hat jetzt auch nicht so viel zulassen als Schweizer Fußballnationalmannschaft. Und gleichzeitig, ja, sieht man die Baustellen schon noch. Und eigentlich müsste das ja dann, aber vielleicht kannst du das aus eigener Erfahrung sagen oder ein bisschen erzählen. Ich stelle mir das so vor, dass man dann so mit den nötigen, mit geschärften Sinn in die letzte Vorbereitungswoche geht, im Wissen, ja, okay, im Grundsatz stimmt es, aber perfekt sind wir noch nicht. Man peakt noch nicht.
Das kann sein, ja. Also, die eigene Erfahrung hat eigentlich bedeutet, dass man nachher in dem Turnier unter so anderen Bedingungen operiert und spielt, weil man so Endrunden, also bei mir Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele, wirklich etwas in dem Sinn einmalig sind. Das ist nicht Meisterschaftsbetrieb, wo jeder Match wieder eine gewisse Bedeutung hat, aber grundsätzlich muss man schauen, dass das Gesamtbild stimmt. Dort kann jedes Spiel entscheidend sein. Ah, ja. Wahnsinnige Phrasendrescherei. Am Turnier, aber durch das hast du auch ganz andere, ich sage jetzt mal nicht Druckverhältnis, aber die Anforderungen sind schon andere. Was einmal für Spiel vorkam, ist wirklich nicht bedeutend. Ich glaube, für Olympia haben wir mal die Russen geschlagen, damals noch tatsächlich eine Hausnummer gewesen sind und haben nachher gegen den gleichen Gegner das erste Spiel auch wieder am Turnier gehabt, 8-1 verloren, ich glaube, chancenlos gewesen. Die gleichen Mannschaften. Ich glaube, da sollte man sich einfach nicht zu viel Gedanken machen, wenn man dann eben ein Spiel hat, das nicht funktioniert. Muss man dann alles ändern?
Weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, man sieht es ja auch. Also die Testrunde jetzt ist ja eh vielsagend, nichtssagend. Mit den Deutschen, die sich extrem schwer tun, zuerst gegen die Ukrainer und am Freitag gegen die Griechen, wo man erst sehr kurz vor Schluss 2-1 macht, die Franzosen, die am Sonntagabend 0-0 spielen gegen Kanada. Die Engländer, du hast es gesagt, gegen Island verlieren. Gut, die verlieren ja immer gegen Island, das ist bekannt. Also eine Reihe von Top-Nationen, Nationen, die ein grösseres Renommee haben als die Schweiz, die Mühe haben gegen Gegner, die sie eigentlich sollten schlagen. Also ja, das zeigt vielleicht auch, dass man nicht zu hoch fliegen sollte, aber dass man jetzt auch nicht muss in die grosse Depression verfallen, wenn noch nicht alles passt. Am Schluss ist ja dann gleich auch noch der Faktor, man will sich nicht verletzen. Also der Schoboschlei bei den Ungarn, zum Beispiel unserem Gruppengegner zum Auftakt, der sich früh hat auswechseln lassen, weil es irgendwo zwickt hat. jetzt aber schon wieder eine Warnung gegeben hat. Dass, ja, es gibt verschiedenste Faktoren, die da reinspielen. Wer hat dir denn gefallen am Samstag?
Ndoye.
Linke Seite, Schienenspieler, ja. Wie man neudeutsch sagt.
Das kann der gut. Er hat zwar einen Fehlpass geliefert vor dem 1-0 von den Österreichern, wobei der ist so weit in der gegnerischen Zone gewesen. Den könnte man noch verhindern, über das haben wir ja schon geredet. Aber hat mir auch gut gepasst. Der Rest ist schwierig zu beurteilen. Den habe ich noch nicht so oft gesehen auf dieser Position, nicht in der Nazi zumindest. Und darum, ja, das passt gut. Der hat Drive, der hat Speed, der kann mit dem Ball etwas anfangen dort, dass wir im letzten Viertel Mühe haben, das ist nichts Neues, das weiß man, aber für mich ist das auch so etwas, an einem so grossen Turnier können immer wieder Spieler führen oder die ganze Mannschaft entwickelt einen Drive, wo dann etwas passiert, wo man sonst nicht gesehen hat und dann ist erstens mal das Spiel gegen Österreich vergessen und die ganze EM-Quali ist auch vergessen. Oder man sagt dann, hast du gesehen, wir haben es dort schon gewusst. Also man fischt auch grausam im Trüben, eben wie du vorher gesagt hast, eindeutig, uneindeutig oder irgendwie so in die Richtung. Es bringt eigentlich gar nichts, dass man sich grosse Gedanken macht über das, außer es läuft so negativ, dass man sich einen Kopf macht und nachher wird die ganze Turnierleistung beeinflusst durch das. Ich glaube, das finde ich dann schon übertrieben, aber es gibt natürlich die Länder, wo dann die Nationalmannschaften noch viel härter angefasst werden als bei uns, also wo dann gerade das hat staatstragende Bedeutung, wenn du einem Testspiel etwas auch nur ein bisschen schief geht. Eben die Deutschen, die dann gegen Griechenland noch gewonnen haben. Die Engländer gegen Island. Ja, aber es sind Testspiele. Und zumal dann noch gegen Gegner, die nachher nicht dabei sind an dieser Endrunde, die wieder eine andere Ausgangslage haben. Also die müssen nicht schauen, ob sich einer verletzt. Die haben überhaupt keinen Druck. Das ist so ein bisschen ein Wort, das nicht fassbar ist, aber ganz andere Verhältnisse. Und so einen können zu ärgern, der dann nachher an der EM eine gute Leistung bringen sollte. Das Feld ist eigentlich die beste Voraussetzung, die du hast im Profisport, selbst wenn es für dich um nichts gegangen ist. Also überhaupt kein Druck, die Möglichkeit, den Favorit zu ärgern oder einen Mitfavorit. Was willst du noch mehr? Wenn dann die gleichen offensichtlich gegen Nationen, die es müssen, schlagen, auch so spielen würden, dann wären sie an der EM mit dabei, oder? Das sind immer ein bisschen Verhältnisse, die eigentlich keinen Sinn machen, wenn man um nichts spielt. Darum sind die Freundschaftsspiele eigentlich auch nicht viel wert, oder?
Also, Ndoye hat mir auch gefallen. Ich finde es spannend, ich sage es mal so. Ich glaube, es kann ein entscheidender Faktor sein. Also, der Mann ist schnell, er kann dribbeln, kann so überraschende Sachen machen. Ich habe schon noch so ein bisschen ein Fragezeichen der Defensive. Murat Yakin scheinbar weniger. Und fairerweise muss man sagen, der hat sich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Er hat ja das erste Mal eigentlich das gegen Dänen gespielt, im März in diesem Testspiel. Und dort hatte ich schon das Gefühl gehabt, wenn ein Gegner kommt, der ja, auch ein bisschen Wirbel kann machen kann auf seiner rechten Offensivseite, also ein Neu, der links spielt, muss er das dann verteidigen, dann kann das spannend werden, nicht unbedingt im positiven Sinn aus Schweizer Sicht, aber offensichtlich traut der Nationaltrainer das zu. Und ich finde es ja gut, wenn man etwas riskiert. Also auf der rechten Seite hat man mit dem Wittmer einen eher defensiv orientierten oder einen, der seine Stärken auch in der Defensive hat, Schienenspieler. Also man kann so eine gewisse Asymmetrie, ist vielleicht schon spannend. Irgendjemand muss dann einfach noch Goal schiessen bei uns. Das ist das ewige Thema. Brelembolo nicht wirklich fit oder noch nicht. Sicher noch nicht bei 100%. Für wie viel langsam, ab wann und wer sollte es an seiner Stelle machen? Am Duni hat es schwer gehabt in dieser ersten Halbzeit. Plus, wenn er gespielt hat. Dann hat sich der Zuber verletzt. Mal schauen, wie dramatisch es dann wirklich ist. Ich glaube nicht ganz so schlimm. Also, hoch gewinnen wir es wahrscheinlich oft nicht. Aber ein Goal mehr schiessen als der Gegner, um es mit einer Plattitüde zu sagen, würde eigentlich länger. Gibt es einfach dreimal ein 1-0 und dann sind glücklich.
Das wäre eigentlich gut. Da sind wir fast wieder dort, wo wir mal gewesen sind, dass man unter Murat Yakin angefangen hat, dass beim Petkovic praktisch kein Goal kriegen. Das war auch noch eine gute Phase gewesen. Nur ist dann ein anderer gekommen, was genau ins Gegenteil umgeschwappt ist. Auch nicht gut gewesen. Ich glaube, die Abwehr, da kann man sich schon drauf verlassen. Da haben wir auch, ist keine Kunst, jetzt das zu erkennen, nehmen, wo für eine gewisse Qualität bürgend. das wissen wir auch hinten drin, Goalie, eh gut, egal welcher drin steht, Verteidiger, wo bei City oder Newcastle spielend oder sonst noch bei namhaften Teams, die einfach etwas bieten und gegen vorne wird es dann immer weniger. Aber das ist, glaube ich, auch das wahnsinnig verrückt Schwierige in dem Fußball-Business, die absoluten Knipser zu haben, wenn es so wenig gibt.
Es ist noch spannend, Alex Frey ist heute am Montag im Blick bei uns, in unserer Fußballsendung, und hat darüber geredet, dass seiner Meinung nach die Mittelstürmer ja, zu schlecht gefördert werden. Also, man merkt jetzt ja, glaube ich, auch langsam, also wir haben uns ja da schon mockiert darüber, dass es nur noch falsche Neuner gibt. Und jetzt, wo der Pep mit dem Haaland wieder einen richtigen Mittelstürmer hat, kippt es dann vielleicht wieder. Aber so viele von denen gibt es nicht. Und das spüren wir natürlich auch. Also du hast, wenn die Frage ist, Breel Embolo war eigentlich am Anfang auch kein Mittelstürmer gewesen, der ist eher auch über den Flügel gekommen. Mittlerweile macht er es eigentlich gut, ist jetzt aber auch nicht der, der normalerweise 28 Saison schießt, oder? Also, wir müssen uns die Go irgendwie schnitzen. Und wahrscheinlich wird es so ein Turnier, wo sehr viel davon abhängt, ob man in den Flow reinkommt oder nicht. Und dann kommen die Go plötzlich von überall, oder sie kommen eben nicht. Und wenn sie von überall kommen, dann ist viel möglich und sonst wird es, ja, sonst wird es knurrt.
Gut, ich hoffe, man begegnet der Sorge, die man dann hat, um das Goal schiessen mit Enthusiasmus. Und ich glaube, das wäre auch die Chance für den Jakin, wenn er dann will, dort weiter in den Posten, auf dem Posten zu bleiben, dass man mit Begeisterung spielt. Und was man nicht sehen will, ist irgendwie die Zurückhaltung. Und dann, oh, da müssen wir zuerst Sicherheit. Ich meine, man spielt gegen Schottland, Ungarn und dann Deutschland. Ja, das sind Gegner, die erst beiden genannten, die sollte man eigentlich schlagen, die muss man schlagen als Schweiz. Das machst du aber gescheiter mit Enthusiasmus und dann kommst du eben in die Mühle rein und gratis in die Gefühle rein, die dich nachher weitertragen können. Und das bedeutet, eben ja, wenn du kein Neuner hast, wie jetzt zum Beispiel, wer hat noch Neuner an dem Turnier? Das sind sicher die Engländer mit dem Harry Kane, das sind die Deutschen mit dem Füllkrug.
Wo aber nicht von Anfang
an spielt spielen, nicht, so wie weil er den Havertz spielen, der ganz ein anderer Typ Stürmer ist. Der kann eigentlich fast alles da vorne, aber ist kein klassischer Neuner. Der Füllkrug ist in der Luft stark, wahnsinnig stark. Der kann steil schicken, kann ein Dribbling machen, kann einen Ball heben. Also technisch, obwohl er nicht sehr beschlagen ist, sagt man, was ich noch verrückt finde, um ein Vielfaches besser als der Haaland.
Ja, wobei ich finde, du überschätzt den Füllkrug ein bisschen. Du hast letzte Woche, glaube ich, schon geschwärmt von dem. Und ich finde, der ist okay.
Ich habe den auch im Champions-League-Finale gesehen. Der hat den einen Hechkopfball, der ist in der Luft auch wahnsinnig stark. Übrigens, schwärme ich schon wieder.
Ja, eben.
Der hat den Courtois nicht gehabt, wenn er ein bisschen platziert so war. Der hat einfach...
Wieso hat Real...
Der hat das.
Wieso hat Real den Mbappé gehabt und nicht den Füllkrug? Frage ich, wenn ich dich das
gut, höre. Gut, Mbappé ist auch kein Neuner. Das ist einer, der über die linke Seite kommt. Der Neuner
Lewandowski sicher auch ist sicher ein Neuner.
Kann machen, ja.
Bei Polen.
Aber es gibt wenig, muss sich dann auch auszeichnen, dadurch, dass an der Turnier eben ein Goal schiessen. Das ist der Lewandowski in der Vergangenheit... Ja, oft dadurch aufgefallen, dass er quasi seine Mannschaft schlecht geredet hat. Er könne ja auch nicht mit denen, das finde ich, tönt dann auch nicht gut. Ja, gut, lassen wir das auf der Seite, aber eben die klaren Neuner hast du nicht. Also musst du das irgendwie anders lösen. Ja, und dann kommst du in den Flow rein und dann passiert es. Oder die Verteidiger schiessen Goal wegen Österreich, ist ja auch gleich am Schluss, wer Goal schiesst.
Oh, Kroaten, der Kramaric, oder?
Ja.
Das wäre jetzt auch noch so einer.
Man geht in die Richtung.
Ja, kann man schon sagen.
Ja.
Physisch. Oder der Ante Budimir, der sensationell schlecht Penalty geschossen hat kürzlich. Ist ja um die Welt gegangen. Lukaku bei den Belgiern. Der Inbegriff von einem Neuner. Gekreuzt ja, mit einem Ross. Also, mit dem willst du nicht spielen.
Doch.
Willst
du? Ja.
Gut, das würde heißen, dass wir weiterkommen sind, wenn wir gegen die spielen müssen. Also, das ist schon mal gut.
In der vergangenen WM hat er vor allem nicht getroffen. Darum.
Ja, aber er hat nicht viel gefällt.
Ja,
WM. Ja,
also hat er ein paar klare vergeben, riesen Pech gehabt dort. Ja, schon, glaube ich, glaube, verletzt also, eingewechselt worden. Gut, die Belgier sind eh.
Das war ein Match, was sich das Spiel komplett geändert hat, wo die Belgier
plötzlich die mutig gespielt haben. Ja, gut, dann haben sie auch mutig gespielt. Ist dann aber leider zu spät gewesen. Grundsätzlich sind die eher zerstritten. das garantieren sie, glaube ich, dass immer irgendetwas ist.
Und jetzt hat man den Courtois daheim gelassen, was glaubst du, sollte helfen?
Auch noch eine gute Idee, muss ich sagen. Ja, gut, aber...
Also rein jetzt für das Binnenklima. Sportlich kann man streiten.
Best Goalie auf der Welt. Sie haben sonst auch noch gute Goalie, aber dort gleich mitgenommen. Das Binnenklima, ja.
Ja,
also das leidet bei den Franzosen seit Jahren. Da gibt es immer wieder Streitereien und das halten sie nicht davon ab, sehr gute Leistungen zu zeigen. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe von einem Nazi-Trainer, finde ich. Oder? Das ist ja keine Klubmannschaft, die über 40, 45 Wochen im Jahr muss harmoniebedürftig sein, damit das irgendwie gibt. Für die zwei, drei Wochen da, da darf es auch mal ein bisschen knirschen. Finde ich. Das musst du managen. Das gehört irgendwie dazu. Lieber so, als dann sang- und klanglos ausscheiden, dann hast du keine Emotionen können generieren. Das ist das Hauptproblem dort, dass man das irgendwie kontrolliert. Das ist auch, wird auch für die Schweizer die Frage sein, kann man eben mit Enthusiasmus, dass man nicht nur auf Sicherheit spielt und irgendwie gegen Ungarn und Schottland also herbrezelt die 1-0 bringt, sondern sich selber in Schwung bringt.
So ein 8-0 zum Start. Nein,
das muss ja nicht sein. Wer soll denn die 8 Goal schiessen?
Ja.
Fragen wir jetzt, wenn wir keinen Neuner haben. Es
sind ja 11 auf dem Platz, also jeden 1 und dann können 3 immer noch sagen.
Ich muss einfach sagen, mir hat der Amdouni immer sehr gut gefallen, wenn ich mal Burnley geschaut habe. Ich habe nicht immer Burnley geschaut, aber immer mehr Burnley. Je länger das Cäsar gelaufen ist, weil die auch einen enthusiastischen Spielaufbau gezeigt haben. Hat er nicht immer gelangt, um es auch durchzuziehen, aber grundsätzlich eine optimistische Spielweise. Mit ihm teilweise im Einsatz, wo er schon auch gute Leistungen gezeigt hat. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass der in die Rolle kann reingehen.
Er ist spannend, oder? Also, es gibt eigentlich zwei Sichtweisen drauf. Die eine ist, der kommt aus der Premier League, der ist sich ein Tempo gewöhnt, das die meisten anderen nicht kennen. Also die nicht in der Premier League sind oder gewesen sind. Gibt Nazi-Spieler, die sagen, wenn du aus der Premier League kommst, ist es nie so einfach, nachher zu spielen. Gleichzeitig hat er schon wenig Selbstvertrauen. Er hat jetzt am Schluss nicht mehr gespielt im Club oder sehr wenig gespielt, nachdem er eigentlich lang gesetzt war. Also, die Company hat nicht lange laufen. Das hat sicher auch nicht geholfen. Ich glaube, das wäre jetzt wichtig, dass man dann da wieder ein bisschen aufbaut. Mal schauen, wie weit kommen wir?
Ja, sicher mal die nächste Runde.
Ja, gut.
Das würde ich sagen. Ja, das ist nicht so. Also, die Ungarn sind nicht aus
Pappen. Nein, aber in einem Turnier, wo 24 Mannschaften teilnehmen,
ja, das ist viel. Aber es kann auch schnell gehen. Der Schotten ist nicht zu trauen. Die sind normalerweise, genauso wie ich es vorher beschrieben habe, dass man nicht sein sollte. Nämlich, sie wagen sich nicht nach vorne zu spielen. Also, sie versuchen zu mauern und dann mit langen Bällen Trainer, der nicht dafür steht. Aber es fehlen ein paar. Also, es wird schwierig. Die Ungarn, die sind noch nicht, glaube ich, so weit, dass man so ein grosses Turnier schon könnte, dominant auftreten. Das muss langen. Also die Deutschen und die Schweizer kommen da weiter, würde ich sagen, in dieser Gruppe. Und ja, dann muss man, dann spielst du als Zweiter im Achtelfinale gegen...
Mhm. Ja, dann kann Spannendes passieren. Kannst du Kroaten überkommen, kannst du Spanier überkommen, Italien.
Ja.
Albanien auch möglich, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die in dieser Gruppe mit den anderen drei zweit werden. Aber wer weiß.
Wäre eine Überraschung.
Ja, im Achtelfinale muss man schauen. Aber
also, wer die Achtelfinale nicht erreicht sind, Norweger zum Beispiel, weil die ja gar nicht dabei sind. Aber da haben wir es zum Beispiel vorhin auch vom Haaland gehabt. Das wäre einfach mal eine lustige Geschichte machen können. Wieso schaffen sie die nicht in einer Endrunde mit so vielen Mannschaften in Europa? Ich meine, die haben Haaland,
Ödegaard,
dann haben sie den Bob von City. Sie sind, glaube ich, hinten drin nicht so wahnsinnig stark. Aber also, wenn man sieht, was sich sonst qualifiziert hat, ja, dann müssen eigentlich Ödegaard und Haaland schon lange zum sagen, gut, wer die zwei hat, der ist
wobei natürlich fix dabei. Die UEFA mit ihrem lustigen Modus, wo irgendwie über die Nations League Playoffs Gruppe D oder Liga D nachher irgendwie die Esten noch mit gefühlt einem geschossenen Goal in der Qualifikation bis am Schluss noch dürfen hoffen, dass sie es doch irgendwie schaffen. Ja, also man hat dann bei diesen 24 Teams ein paar seltsame Hintertürchen eingebaut. Aber du, uns fragen sie ja nicht. Ich glaube, die Österreicher verpassen die Achtelfinals.
Die fliegen ja drauf.
Die fliegen so hoch. Und das zu Recht. Es ist immer gut, wenn die hoch fliegen, weil ich mag die, wenn die euphorisiert sind. Also, jetzt wirklich ohne Häme und nichts. Aber ich meine, die sind in einer Gruppe mit den Franzosen. Eh klar, Turnier mit Favorit. mit den Holländern, die schon auch etwas Gutes machen haben nach schwierigen Turnieren in den letzten Jahren. Und dann ist noch Polen drin, wo jetzt der Lewandowski seine besten Tage hinter sich hat, logisch. Aber jetzt auch nicht ein Selbstläufer. Kann gut sein, dass die dort nicht einmal dritt werden. Oder schlechte Gruppendritten mit irgendwie einem Sieg oder mit zwei Unentschieden und einer Niederlage oder irgendwas. Und dann bist du weg.
Dann bist du weg. Das kann schnell gehen. Das ist verrückt. Also ich habe die auf meinem Zettel. Ungarn, Schottland, Albanien, Tschechien, Slowenien, Österreich, Slowakei und Georgien. Ist jetzt nicht ein riesen Überraschung.
Hast du jetzt keinen Reis rausgetippt, das kann man sagen.
Ja gut, Tschechien. Ist also nicht ganz erwartet, dass man die das Zettel hat. Man kann sie auf dem Zettel haben. Möglicherweise Ungarn und Schottland. Also ich gehe dann davon aus, dass die, wenn sie gegeneinander spielen, sich unentschieden trennen. Und gegen die anderen verlieren. Die Hoffnung natürlich schon, dass die Schweiz eben beide kann schlagen. Von dem muss man eigentlich ausgehen. Aber ich glaube, man hat da bei mir auf dem Zettel fehlt jetzt eine richtige Überraschung. Wenn man Österreich nicht als Überraschung
Österreich anschaut. Ist aber, wenn man lost und schaut, dann ist das so der Hipster-Tipp eigentlich. So ein bisschen, was Belgien lang war, auf kleinerem Level. Oder was die Schweiz zwischenzeitlich auch war. So, ja, passen auf die Österreicher auf, die mit dem Rangnick und dann so. Aber es ist so, ich traue dem Braten dort nicht. Am Schluss, der Alaba fehlt, also eigentlich ihr grösster Spieler, das muss man so sagen, der fehlt leider, also ist zwar dabei als Staff-Mitglied, aber ja, kann aus Verletzungsgründen nicht spielen. Also ist schon mal eine ziemliche Schwächung, finde ich. Und klar hat man mittlerweile auch eine sehr, sehr solide, breite Mannschaft mit vielen Leuten, die in sehr guten Clubs spielen. Also in der Bundesliga zum Beispiel tatsächlich so ein bisschen wie die Schweiz vor ein paar Jahren. Anfangen erobern, sehr beliebt, wahrscheinlich auch höflich mit der Sprache, einfach sich zu integrieren. Aber ich meine, ja, wer ist der grösste Star? Sabitzer, Leimer. Gut, Arnautovic würdest du wahrscheinlich sagen, was sicher nicht falsch ist, aber der Mann ist auch schon 35. Und dann, ja.
Das ist mal ein grosser Unterhaltungswert.
Ja, das sicher, ja. Aber die Leimer sind Sabitzer, das ist ja dann auch nicht Grilic. Ja, nein, die sind gut. Ja, oder? Die sind können gut. Schon shooten. Aber, also, wenn wir jetzt Franzosen müssen sich nicht gerade ins Hömmli machen. Sage ich, und dann verlieren sie noch drei. Aber, ja, also das kann in diese Richtung gehen. Und dann freue ich mich, unsere lieben österreichischen TV-Kollegen zu hören, die sich das wieder erklären, wie das nicht gut gehen konnte.
Das ist eine grossartige Unterhaltung. Sport bei den Österreichern.
Ja, Rainer Pariasek und Herbert Prohaska.
Ja. Die meisten haben schon etwas drauf. Das ist einfach der Schmäh, den sie auch haben. Sie können sich selber dann auf die Chippen nehmen, nicht ganz am Anfang, aber irgendwann gelingt es ihnen dann. Und dann wird's dramatisch zum Teil. Oder? Also da, die Hoffnungen sind nicht schon, ich glaube, die Hoffnungen bei den Österreichern sind nochmal gestiegen, nachdem der Rangnick Bayern abgesagt hat. Aha. Das hat dem Volk nochmal wie ein Klaps auf die Schulter gegeben. Da sind sie nochmal verwartet und gesagt, ach, wir sind so gut. Also der sagt der Bayern ab, dass er da kann dabei bleiben kann. Ob es genau das der Grund ist. Mag ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber eben, es ist dann der Schritt zu der Selbstüberschätzung ist dann sehr klein bei den Österreichern. Und das macht sie auch so sympathisch, finde ich. Man hört ja dann immer wieder Österreich, oder? Wo man sich fragt,
also, eben, wieder. Was
ist denn da
wieder? Gut, die österreichische Wunderelf anfangs 30er Jahre, die war schon gut gewesen.
Da müssen wir aber historisch vorsichtig bleiben.
Wieso?
Wer denn da alles in dieser historischen Wunderelf gespielt hat, oder?
Ja gut, also. Ja gut, es sind vor allem noch ein paar tragische Schicksale von Leuten, die kurz darauf runter in Österreich nicht mehr so einfach können leben können.
Ja.
Also, ja.
Gut, schauen wir mal nicht so weit zurück.
Um die ganze Geschichte richtig traurig zu werden.
Tun wir niemandem gefallen.
Nein, kommen wir kontra mit einer Frohnatur, die... Wie es der Zufall will, halber Österreicher ist Simon Ehammer. Weitsprung Bronze Card an der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom, was übrigens auch regnet. noch einmal kurz über das Wetter zu reden. Fünfte Grossanlassmedaille, dazu super Samstag, haben wir dem gesagt, mit 4 Medaillen insgesamt. Jason Joseph, mein Mann für Olympia. Wir erinnern uns, Tadashi Kambunji, wo als einzige so überhaupt, Joseph auch Bronze. Und jetzt vergesse ich jemanden, der nicht verdient hat, an seinen Vergissen.
5000 Meter Lauf.
Ah, der Herr Lobalu, natürlich.
Bronze.
Er hat auch Bronze gehabt und ein sehr hübsches oder sehr herziges Fernsehinterview gegeben. Im Nachhinein, als er darüber geredet hat, habe ich gemerkt, dass es keine Kollegen gibt in einem Lauf und Medaillen. Und irgendwie auf halber Distanz hat er dann auch angefangen zu ölbögeln. Hat das gut gemacht. Hat leider den unsäglichen Ingebrigtsen nicht können schlagen, aber das kann er sich ja für ein anderes Mal aufsparen. Für Olympia oder so. Warum eigentlich nicht? Das war mein Programm gewesen, auch gestern übrigens. Statt du hast Formel 1 geschaut, ich habe Europameisterschaft geschaut in Rom. Wo ich gestaunt habe, wie die Römer dann ihr Olympico doch nicht fahren überkommen, obwohl sie doch gute Athleten für die EM. Also die Italiener eigentlich gut vertreten, in diesen Finals Medaillen gemacht, sogar der Marcel Jacobs scheint mit seinem neuen Ernährungsberater wieder auf Kurs zu sein, um bei Olympia eine gute Rolle zu spielen. Der 100-Meter-Sprinter, der vor 3 Jahren sehr überraschend Olympiasieger geworden ist. Und was immer mal wieder Gerüchte gegeben hat, dass da vielleicht Substanzen könnten im Spiel sein. Hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass die Italiener da, ja, weiss nicht, schon am sich schonen sind für die Euro oder so. Also klar, das Olympico ist ein grosses Stadion, aber hat man gewünscht, dass da mehr los ist.
Ja, man ist sich aus der Vergangenheit auch ein bisschen mehr gewöhnt, aus der jüngeren Vergangenheit zumindest, wo die Meisterschaften jeweils richtige Festspiele gewesen sind. Zuletzt, glaube ich, in Deutschland. Ein Anlass, der mich auch begeistert hat. Es ist einfach etwas anderes. Es reisst dich mehr mit, wenn du da auch nur am Rumzeppen bist. Und zwar, ich sage jetzt mal, sportintern am Rumzeppen. Ist am Wochenende ja gut möglich, sich ein bisschen Abwechslung zu gönnen. Dann bleibst du einfach eher hängen, wenn du ein grosses Publikum siehst, das die Leute noch unterstützt. Wenn du leere Sitze siehst, wie jetzt da, das mir passiert ist, in dem Raum, dann bin ich schneller wieder weg, obwohl die Darbietung vielleicht ja, gar nicht darunter leidet. Aber die Stimmung macht schon viel aus. Und es ist halt einfach auch, das ist Profisport im weitesten Sinn.
Also
sind,
im engeren Sinn.
Das sind Profisportler, aber sie werden ja nicht bezahlt für das. Oder? Also sie verdienen vielleicht noch etwas. Die meisten sind dann irgendwie bei einem Club noch und haben Meisterschaften, Diamond League Meetings und so weiter, wo der Broterwerb stattfindet, nehme ich mal an.
Ja, ein paar Sponsoren, sehr wenig reiche Leute auf dem Platz.
Der Zuspruch kommt vom Publikum. Wenn es Profisport ist in irgendeiner Form, heisst das, es sollte die Leute faszinieren. Wenn das nicht möglich ist, dann stimmt etwas mit dem Programm nicht. Dann kannst du aber auch am falschen Ort sein, zum Beispiel. Und die Italiener jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich, wenn man sie kennt, auch viel los ist vor der EM, dass dann so wenig Leute kommen in das Olympico. Muss man sich vielleicht in Zukunft schon überlegen, ob das der richtige Ort ist für so etwas. Wieso muss man auch immer wechseln? Das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich übrigens auch bei den Olympischen Spielen nicht. Wieso kann man nicht einen Ort haben, wo man ausgerüstet ist? Könnte man sich aufsparen, bla bla, wenn man nicht weiter darauf eingehen. Aber für die Meisterschaft der Leichtathletik, wo es auch so eine Sportart ist, wo ja, es braucht irgendetwas, um die Grossmassen an Leuten zu holen. Da musst du schauen, dass man am richtigen Ort bist. Weil da bringst du auch am Fernsehen eine größere Einschaltquote her, wenn es im Stadion eben richtig abgeht. Wenn das siehst, leere Ränge und dann musst du das im Fernsehen verkaufen, wird es wahnsinnig schwierig. Also da tut man sich keinen Gefallen mit solchen Anlässen, wo dann wirklich mehr leere Sitze siehst, als Leute, die am Feiern sind und am Klatschen und am Rufen.
Also man muss sagen, am Samstag war ein bisschen mehr los gewesen, als jetzt am Sonntag zum Beispiel. Eben Jacobs oder Furlani, der 19-jährige Witspringer, der den E-Hammer geschlagen hat. Sind da schon ein bisschen bejubelt worden, aber im Grundsatz muss ich dir recht geben. Das ist irgendwo schade. Oder schade, ja, mal doch, man kann es so sagen, weil es mehr verdient hat. Auch wenn es natürlich bei einer Europameisterschaft in der Leichtathletik fehlen viele, wo die Sportart prägen, weil Europa da einfach nicht der einzige wichtige Kontinent ist. Aber ja, es ist erstaunlich. Also die Leichtathleten haben hier einen Weg zu gehen, glaube ich, immer noch. Weil es eigentlich eine zugängliche Sportart ist. Oder viele zugängliche Disziplinen gibt. Jetzt, die haben jetzt auch gleich eine Netflix-Serie, die Leichtathleten. Am Juli geht es, glaube ich, los. Irgendwie die Sprinter haben wir begleitet. Ein Jahr. Mal schauen, ob es eher Formel 1 wird oder eher Tennis. Also Formel 1, die ja sehr gut funktioniert, immer noch. Ich glaube, in der fünften oder sechsten Staffel. Sechste, glaube ich. Und Breakpoint, die Tennis-Serie, die man versucht hat, da hinter die Kulissen zu schauen, die wirklich katastrophal schlecht war.
Du hast keinen Gefallen mit
also,
dem.
Also die zweite Hälfte von der ersten Staffel, die war in Ordnung. Und dann ist jetzt die zweite Staffel, ich dachte, okay, jetzt haben sie es draus. Und das war so schwach gewesen. Das hätte man sich dann wirklich schenken können. Sehr schade. Also von dem her ist keine Garantie, dass nachher nicht die Leute schauen, nur weil man eine Netflix-Serie macht. Aber an und für sich sind das ja Charaktere, die, also gerade im Sprint, hast ein paar Leute, die außergewöhnliche Charaktere sind. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung. Von dem her, wer weiß, vielleicht hilft.
Ist möglich. Vielleicht würde es auch helfen, wenn man die ganze Systematik von der Anlässe mal überdenken und sich mehr zutrauen würde, das Ganze ein bisschen zu verkürzen und spannender zu machen. Spannender. Müssen die ganzen Vorläufe und so weiter, muss man die tatsächlich, braucht man die? Ich glaube, das ist, wenn du nicht ganz spezifisch interessiertes Publikum hast, wird es für dich schon schwierig. Also Vorläufe, ja, die Leute wollen Entscheidungen sehen. Heute geht's, heisst es auch, wer Sport konsumiert, muss zackig gehen, muss immer etwas laufen, muss auch schnell fertig sein dann wieder, damit die Leute sich etwas anderem zuwenden können. Wenn du so einen Tag im Stadion hast und du weißt nicht genau, wann passiert was, du hast schon ungefähr, dann sind die Vorläufe, dann sollte, glaube ich, die Finale, auf die kann man sich dann verlassen.
Ja, also der Zeitplan ist oft.
Aber die breite Masse, wenn sie nicht total fasziniert ist von der Leichtathletik, geht sie dann die Vorläufe und die Tage schauen und scheinbar jetzt in Italien ist es nicht passiert, an anderen Orten sieht es dann wieder besser aus für den Sport. Aber vielleicht muss man sich tatsächlich überlegen, innovativ sein würde bedeuten, man kommt von allem ab, mindestens einmal, wenn man ein neues System entwickelt. Also muss man dann die Distanz zum Beispiel, müssen die sein?
Was meinst du, Distanz?
Ja, vielleicht, dass man etwas Spannenderes hat als zum Beispiel, weiß auch nicht, 5000 Meter Lauf, wo wir jetzt natürlich eine Medaille gewonnen haben. Aber die laufen dann, ich mag es jetzt nicht ausrechnen,
lang.
X-mal im Kreis umeinander, bis die Entscheidung kommt.
Ja, ja.
Wenn du Pech hast, springt einer vorne weg, dann weißt du 4 Runden vor Schluss, wahrscheinlich schon wer gewinnt. Es ist einfach, es liegt an der Systematik, oder? Wenn ein 100 Meter Lauf, das geht zack, zack, da schaust du her. Hürde ebenfalls, 200 finde ich auch noch, 400 faszinierend. Alles, was so ein bisschen eine Runde hat, 800 finde ich schön, weil es da richtig an die F geht, ist noch extremer als 400. Aber nachher wird es dann schon. Dann merke ich selber auch, wenn ich im TV zuschaue, 1500 Meter laufe, oh, da gehe ich jetzt noch schnell schauen, was sonst noch läuft irgendwo und komme dann wieder, dann vergesse ich es. Und das sollte nicht sein, dass man sich vielleicht etwas überlegt, dass es eben schneller gehen könnte. Und dann musst du wegkommen von dem System, oder? Dann sind alle traditionellen Distanzen und Formate, die man hat, vielleicht nicht mehr durchführbar. Aber es gibt noch andere Sportarten, die das auch sollten, oder? Weil leisten kann sich eigentlich nur der Fußball alles. Heutzutage da schaust du einfach her, auch wenn es mittlerweile zum Beispiel in der Premier League 10 bis 15 Minuten Verlängerung gibt am Schluss.
Ich meine, was natürlich ist in der Leichtathletik, also in der Diamond League sieht man das ja zum Teil, dass der 10.000er stattfindet, also schon länger so, und gleichzeitig läuft aber das Meeting. Oder? Also man kann auch diskutieren, oder könnte auch diskutieren, ja, wie viele Tage muss so eine EM überhaupt haben? Also kann man das nicht noch mal ein bisschen stauchen und nimmt dann halt in Kauf, dass, was weiß ich, nochmal ein zweiter Event, wo im Innenraum stattfindet, halt weiterläuft während dem der 10.000er. Also eine Entscheidung zum Beispiel, fände ich jetzt nicht so dramatisch. Im TV kannst du ja auch dann, also da wird ja jetzt schon gemacht, wird geschnitten und dann zeigt man im Notfall halt der Wunderwurf oder was auch immer das ist, Kugeln stoßen, zeigt man dann halt im Nachhinein.
Ja, also, du brauchst Klarheit für Leute, die nicht vom Fach sind. Ich rede jetzt nur zum Beispiel von den Zehnkämpfern oder von den Mehrkämpfern. Wenn du nicht vom Fach bist und du siehst plötzlich Mehrkämpfer, die Kugeln stoßen oder Speer werfen oder hochspringend und du kennst die Leute nicht, da weißt du gar nicht, dass es das Mehrkampf ist und nicht Spezialdisziplin.
Gut, das ist schon angeschrieben im Stadion.
Ja, es ist dann schon angeschrieben, aber am Fernsehen, wenn du nicht gerade sofort weißt, um was es geht. Vielleicht müssen wir noch die Mehrkämpfer, die ich sehr, sehr attraktiv finde, dass man das irgendwie isolieren und noch besser verkaufen. Wenn das die Königsdisziplin, einfach der Zehnkampf zum Beispiel, dass man den noch ein bisschen rausstreicht, oder? Und die Wettbewerb, die Einzelnen, sollten dann nicht untergehen im üblichen Festprogramm. Ob es einen Weg gibt, weiß ich nicht. Zum Beispiel, ich finde auch zum Beispiel Stabhochsprung sehr attraktiv zum Schauen. Aber auch das geht ewig zum Teil. Also bis dann alle durch eine gewisse Höhe durch sind.
Ja gut. Sie müssen ja können gumpen. Aber gut, du kannst parallel. Du kannst ja so 5 so Matten aufstellen und dann,
ja, dann lässt man die dort durch. Gibt es Möglichkeit zum Beispiel bei der Sprintdisziplin, dass man die Vorläufe irgendwo, ähnlich wie bei Golf- oder Tennisturnieren, in einer Vorqualifikation erledigt, bevor das Turnier anfängt oder der Anlass. Und nachher hast du noch Halbfinale und Finale. Wäre eine Möglichkeit, um das Zeug zu strafen. Aber jetzt
lösen wir uns nicht mehr
zahlt, um die Leute zu beraten, wie ihre Zukunft aussehen.
Sie wissen ja selber schon, was besser ist. Formel 1, während ich am Sonntag Open Leichtathletik geschaut habe, hast du geschaut, was in Kanada passiert. Oh, Montreal, wie der Franco-Kanadier etwas sagt. Nein, er rollt es eher so lustig, aber ich kann es nicht nachmachen. Lando Norris hat gefunden, gewinnen. Wird überschätzt.
Schade, ja. Hat die Fahrt im Box nicht geschafft. Also zum richtigen Zeitpunkt. Safety Car rauskommt, gibt es eigentlich keine zwei Entscheidungen. Er hat die Möglichkeit gehabt. Zuerst hat man gemeint, er sei zu spät dran gewesen, zum noch abbiegen, aber er hat sich falsch entschieden. Es ist eigentlich nie, wenn die Safety Car die Chance bietet, quasi einen Gratis-Boxenstopp zu machen, dann musst du die Chance packen. Es gibt sehr wenig Momente, wo es anders besser geht. Du hängst dann auch immer noch von den Reifen ab, was du drauf hast. Aber im Normalfall musst du eigentlich immer gehen. Er hat es verpasst, ist nachher eine Runde später reingekommen, wo die anderen vorbei waren und nachher war er Vierter gewesen. Dann, weil sein Teamkollege noch gleichzeitig auf der Strecke dort hergekommen ist, wo er von der Box zurückgekommen ist, hat er auf dem dritten Platz bleiben können. Sonst hätte er den auch noch müssen überholen müssen. Eigentlich ein fantastisches Rennen gefahren. Am Schluss hat er Verstappen gewonnen.
Überraschend.
Weil dann halt der Red Bull gleich wieder irgendwie gegangen ist. Zwischendurch hat er wahnsinnig geklagt darüber, dass er nicht über Curbs fahren kann. Er sagt jedes Mal fast eine Hirnerschütterung. Das hat mich noch lustig gedacht. Man muss sich vorstellen, dass er einen richtigen Bock drin sitzt, der überhaupt keine Federung mehr hat. Ja. George Russell hat auch die Möglichkeit gehabt, viel besser abzuschneiden. Mercedes-Pilot hat dann vom Toto Wolff, vom Chef, mal müssen daran erinnert werden, dass man muss konzentriert bleiben. Hat dann geheißen, Focus, George, Focus. Also, tönt recht harmlos, ist aber eine ziemlich heftige Kritik gewesen am Brit, der dort einfach mal Schikane verpasst hat und sich also die Möglichkeit genommen hat, um das Rennen zu gewinnen. Ist in der Quali gleich schnell gewesen wie der Verstappen. Mercedes wieder eine sehr gute Pace mittlerweile, was man von der Sauber nicht sagen kann. Das ist,
das ist
also
bitter. Schon,
also die versuchen auch nichts. Ich meine, jetzt hätte ich fast gesagt, Wolf, Haas. So wechseln, Wolf
was
und
ist
Haas.
Mit Fuchs?
Der Haas zum Beispiel, die beiden Haas, die sind auf Full Wets raus, also voll Regenreifen und haben dann am Anfang fast alles überholt sind am Schluss, glaube ich, von ganz
hinten. 11. und 12. oder so.
Vierte, also zwischendurch waren es noch 4. und 8. gewesen, solange es geregnet hat. Aber sauber traut man sich so etwas nicht. Die gewinnen eh keine Punkte. Versuchen mal etwas Wahnsinniges, damit man die Auto wenigstens mal vorne sieht. Auch wenn es nur eine Anekdote ist. Aber da ist so kein Leben drin, kein Enthusiasmus, kein Wagemut. Oder? Das heisst ja nicht, dass man in eine Mauer reinfahren muss. Das ist nicht Wagemut, aber einmal Reifen, wo nicht gerade jeder andere auch drauf hat, dann starten sie aus der Boxengasse und lassen sich grün montieren, wie alle anderen. Also ja, im Himmels Willen, wenn du aus der Boxengasse starten musst, da kannst du machen, was du willst, dann schraub doch einmal um und mach etwas Wahnsinniges. Leider ist es nicht erlaubt, mit 2 blauen und 2 grünen Reifen zu fahren.
Einer links, alle
aus dem gleichen Compound sein, aber wenigstens ein bisschen etwas wagen einmal, das ist schon, das tut einem weh.
Ja, das ist, also selber, also bei uns interessiert es ja tatsächlich, also das wissen wir ja, dass unsere Leser das interessiert, was bei selber passiert. Ich meine, international ist man dermaßen bedeutungslos geworden, also es ist brutal, aber wahrscheinlich würde niemand selber vermissen, wo einfach Formel 1 Fan ist in, keine Ahnung, Italien, Kanada, Deutschland, mittleren oder ferneren Osten. Man ist sehr, ja, man ist ein bisschen austauschbar geworden. Ich weiss, Audi, es wird alles besser ab 26. Und ich weiss auch, dass man sich in Hinwil manchmal ein bisschen ärgert über die Berichterstattung von uns, die zu negativ sind. Und man fragt sich dann, also, wo sollen wir den Spielraum für Lob hernehmen? Im Moment ist das sehr klein. Also, wie du sagst, man fährt dann nicht einmal mit irgendetwas auf, wo sagt, ah, okay, man versucht, man macht, man tut. Das ist bedauerlich, oder? Also, es kommen dann sehr viel nachhinein wieder so ein bisschen die glattbügelten Erklärungen, wo man sich denkt, ja gut, okay, ja. Das ist wahrscheinlich laut PR-Handbuch korrekt, aber die Leute sehen ja die Rennen und wissen auch, dass man jetzt nicht kurz davor ist, den Durchbruch zu schaffen, wirklich nicht.
Ja, aber das sind Gurken, die rumfahren in der richtigen Form und das Team ist spröd wie Knäckebrot. Das Autos siehst du an den Piloten, oder? Der Bot, das ist noch nie der Chef gewesen beim Überholen. Sehr gute Leistung bei Mercedes, dass der zweite Pilot hat ab und zu das Rennen gewinnen. Aber seit er sauber ist, außer dass er noch ein recht cooler Typ ist, weil er halt ein Finn ist.
Das ist eine unterhaltsame Figur, ja.
Ja, aber auf der Strecke ist er das nicht.
Nein, leider nicht.
Da kommt kaum mal an einem vorbei.
Der
Schuh ist nicht viel besser, der Gang Schuh. Oder? Also, da kann man politische Gründe, geopolitische Gründe vielleicht sogar noch wo verwoben werden können mit möglichen Sponsoren. Alles gut und recht. Aber ein bisschen Pep, sich etwas getrauen. Weil die sind hinten drin, die kommen zu WM-Punkt, da muss ein Straub zu und her gehen. Ein bisschen Regen lange da nicht. Aber es ist nicht einmal zwischendurch eine Überraschung, dass mal einer vorne auftaucht. Jetzt wie die Haas zum Beispiel, die einfach mit Blau rumfahren, obwohl alle sagen, ja gut, die heben nicht langsam als Drachen, jetzt sind die vorbei. Ja und? Aber mir hat es Spass gemacht, dem Magnussen zuzuschauen, wenn er Leute überholt hat, wo er sonst nicht einmal hinten ankommt. Und Nico Hülkenberg ist auf Blau nachher draussen geblieben, weil du genau gewusst hast, dass jetzt fliegen dann die Gummi in Fetzen von der Felge. Und dann hast du einfach weitergefahren. Hast gewusst, es ist vorbei, es geht schief. Aber sie haben etwas gewagt. Was ist denn der Unterschied? Hat sauber durch die konservativ spröd Fahrweise und die Taktik Punkte geholt? Nein, haben sie nicht. Da müssen mindestens 10 rausfallen, bis die Punkte holen. Und dann musst du schon überlegen, wäre es nicht gescheiter, wenn wir einmal einfach etwas Freches wagen.
Also, ein bisschen Optimismus. Eine Aufforderung von unserer Seite.
Ja.
Machen Sie mal etwas.
Und eine andere Farbe für die Kehren, wenn sie
gut, irgendwie das ist wahrscheinlich spät.
Gurkengrün. Es gibt Racing Green, das ist voll okay. Da kann man von Aston Martin aus sagen, das ist Großbritannien,
gut, das
Racing.
Ist
das ist besetzt, ja. Aber das Grün ist schon auch in Verbindung dann noch mit dem allgemeinen Tempo halt. Ja.
Ganz kurz noch Tennis. Wir sind schon wieder lang.
Ja, ich bin wahnsinnig froh. Ich muss sagen, ich habe zwischendurch auch dort reingezappt.
Egal.
Alcaraz, ich bin froh gewesen. Zverev mag ich gar nicht schmecken. Der ist mir unsympathisch bis zum Geht nicht mehr. Ich bin nicht zufrieden gewesen, wo nach dem dritten Satz, glaube ich, Zverev
hat 2-1 geführt nach 3 Sätzen, oder?
Ja. Ich glaube, 4-2 oder 5-2 hinten drin im dritten Satz, ja. Und hat den Satz noch geholt. Dann habe ich mal leer geschluckt, weil den brauche ich nicht als Grand Slam-Sieger. Tut mir leid. Kann ich so sagen, ich habe nichts Persönliches gegeben, der ist mir einfach nicht sympathisch und dann möchte ich lieber, dass der andere gewinnt werden, das ist immer gleich auf der anderen Seite vom Netz. Alcaraz finde ich sowieso spannend, der hat jetzt, glaube ich, auf jedem Belag schon das Grand Slam Turnier gewonnen.
Doch, natürlich, ja, logisch, gibt ja noch mal 3 Belage. Ja,
ja aber die sind, hast du Australier Wimbledon und die Amerikaner, und haben French beide Open. So etwas Ähnliches wie
Herdplatz.
Genau.
Turnhauerboden. Jawohl.
Spannend und ja, das ist mit 21 der Jüngste, der das geschafft hat, auf allen belegt. Zverev ist jetzt 27. Ja, wir haben andere, die vor dem Zverev sind, die mal quasi zu dieser Generation gehört hat, die die grossen drei beerben sollen. Und die Generation ist durchgefallen. Vielleicht auch darum, weil die grossen drei halt so lange
schon
auch gut in Form waren, oder?
Ich meine, Alcaraz, also, das ist meine Lieblingsdiskussion, kürzlich gerade wieder mit jemandem müssen führen, was sich über die Formulierung Wunderkind aufgeregt hat. Beim Alcaraz kommt man nicht drum herum, ihn als Wunderkind zu bezeichnen. Jetzt ist er mittlerweile 21. Also wie lange ist man es denn noch? Aber eben, er hat früh angefangen und man hat früh gesehen, also vor 3-4 Jahren hat man gesehen, okay, da kommt etwas und zwar richtig. Und er erfüllt das Versprechen nah dies nah. Ein bisschen lachen gestern, ja, bei SRF geschaut und bei Eurosport, so also ein bisschen hin und her geschwätzt, weil ich tatsächlich Boris Becker gerne zulasse, wenn er auf Eurosport über Tennis redet. Gleichzeitig die deutschen Kommentatoren in einem Finale mit dem Zverev, manchmal auch ein bisschen anstrengend, nachvollziehbarerweise, ist man nicht unparteiisch ganz. Und es war noch lustig, ich glaube, es war bei SRF, wo man dann gefunden hat, ja, zum Teil noch ein bisschen unkonstant. Ja, der ist 21, oder? Aber wenn man schaut, was für Höhen der kann einbauen kann, wo ein Zverev wahrscheinlich nie ankommt, mit Schlägen, mit Winkeln, mit auch, der sieht auch Sachen, Sachen, die man gar nicht machen sollte. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es ein Genie ist. Einfach sehr, 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 sehr gut in dem, was er macht. Kann er es eben machen. Und das geht nicht immer gut. Und er hat jetzt auch schwierigere Phasen gehabt, seit seinem Wimbledon-Sieg. Also hat er jetzt nicht einfach alles gewonnen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen der Fluch von der grossen drei. Nadal, Djokovic, Federer, wo irgendwann, wo sie oben angekommen sind, einfach oben geblieben sind und Titel und Finale gepolzt haben. Das ist jetzt im Alcaraz noch nicht gelungen. Vielleicht gelingt es ihm gleich, dann Gnade im Rest vom Feld. Aber also, was da in dem noch steckt, der ist mit 21 Jahren noch nicht fertig. Der wird sich jetzt noch 3, 4, 5 Jahre entwickeln. Und dann kann man mal sagen, okay, das ist der Tennisspieler Alcaraz. Und dann fehlt man wahrscheinlich noch an Nuancen. Also da kommt brutal etwas. 3 Grand Slams hat er schon. Eben, du sagst es, 3 verschiedene Belege, also er kann es überall.
Ja, das, ist,
also, das kann man nur den Hut ziehen, ich bin wirklich beeindruckt.
Absolut. Gestern. Wenn mal zurückschauen, wie lange dass man beim Federer gesagt hat, jetzt muss er aber noch auf Sand gewinnen, oder? Was er dann natürlich auch gemacht hat.
Robin Söderling sei Dank.
Ja, wer dann dort dabei war und wer nicht, ist schlussendlich auch gleich, oder? Aber er hat lange gebraucht, er hat das schon abgehakt, der Alcaraz. Eben, wie du sagst, die Schläge, die er drauf hat, das ist so ein bisschen das, was ihm wahrscheinlich
in der
Zukunft auch noch viel leichter fällt. Oder wenn er ein bisschen wegkommt von dem total energetischen, oder? Er braucht recht viel Energie mit seinen Schlägen, ein bisschen geschmeidiger wird, das ist meiner Meinung nach automatisch verbunden mit dem Älterwerden, wenn man bei dem schon von Älterwerden
redet. Auch der wird älter.
Aber man hat mit 21 schon 3 Grand Slam gewonnen. In der heutigen Zeit, wo die Vermarktung so weit geht, ist in Spanien quasi schon der Nachfolger von Nadal. Da muss ich keine Sorgen mehr machen, wenn er die überhaupt jemals gehabt hätte. Der ist vorgespurt. Eben beim Zverev ist das Versprechen wahrscheinlich wird nicht eintreffen. Wenn er irgendwann einmal eins kann gewinnen, wird das wahrscheinlich das Höchste von den Gefühlen bleiben. Aber so eine richtige Nummer, das wird der Alcaraz sein. Oder auch ein Sinner zum Beispiel, den ich wahnsinnig gerne sehe, obwohl er gar nicht aussieht wie ein Sportler. Irgendwie. Dann hat er so ein bisschen etwas Lulatschiges, was ich noch sehr sympathisch finde. Aber es ist so ein bisschen eine neue Generation, die jetzt kommt und es halt auch einfacher hat, muss man auch sagen. Also da sind jetzt die Grossen, der Federer spielt nicht mehr. Der Nadal wird wahrscheinlich nicht mehr auftauchen, mindestens mal nicht mehr in der Verfassung, die er war. Beim Djokovic kann man sich gut vorstellen, dass er wieder gesund wird, der Biss, der hat noch etwa eins gewinnt oder so, aber nachher ist dann die Wachablösung da. Und die Generation, Team, hat man gesagt und so weiter, die haben zum Teil schon aufgehört, sind durch den Fleischwolf gedreht worden, haben es nicht geschafft. Jetzt kommt eine neue Generation, da freue ich mich eigentlich drauf.
Also, was ich natürlich noch gedacht habe, hat der Fall gegeben, häusliche Gewalt, seine ehemalige Partnerin, die er vor Gericht gebracht hat. Jetzt hat man sich außergerichtlich geeinigt, offenbar. Ich hätte mir noch vorstellen können, dass das dann auch noch beflügelnde Wirkung kann haben. Also die Erlösung, okay, es ist gelöst, alles gut. Und er hat kein schlechtes Finale gespielt, Zverev. Er hat auch Pech gehabt im 5. Satz, wo ihm im Prinzip das Rebreak genommen wird, also durch einen Foul-Entscheid von der Linienrichter, also nein, vom Hauptschiedsrichter eigentlich.
Mhm.
Entschieden hat, der Ball ist neben der Linie gewesen.
Wäre ein Doppelfehler gewesen.
Ja, genau. Das ist falsch. Die Deutschen schreien jetzt Skandal. Gehört irgendwie ein bisschen dazu.
Gut, die Deutschen haben 1990 in Rom eine Penalty gekriegt.
Das stimmt.
Wer hat sich gehen lassen? Der Hölzenbein war 74.
Ist es gewesen? Ist es der Völler gewesen?
Ist es der Völler
gewesen?
Nein, der Klinsmann war es gewesen.
Schon.
Muss der gewesen sein.
Ja, meint
der Diver.
Der Völler gewesen. Auf jeden Fall habe ich gelesen, irgendwie insgesamt 26 Gelegenheiten zum Break gehabt, im 5. Satz, 5 immer noch. Also, ja, hat den Match dann nicht nur dort verloren. Auch wenn das nachvollziehbarerweise natürlich ein Knackpunkt war. Das muss man ihm zugestehen. Ich glaube, für den wird es jetzt schon auch immer schwieriger. Weil jedes Mal, er hat jetzt auch vor dem Finale davon geredet, okay, er sei reifer als vor, ist es vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren gewesen, als er gegen ein Team im US Open Finale gestanden ist.
19, glaube ich, oder?
Nein, 22. Pandemie-Finale gewesen. Also 20 oder 21.
Alles auf, also bleibt noch
20 und 21.
Gut, ich habe beide, mal, die du sagst, ich habe nochmal Klammern gesetzt. Genau. 19 und 22 bleiben noch die anderen. Nehmen wir einen von denen. Ja.
Sehr schön. Ja. jetzt hat es wieder nicht gelangt. Heisst nicht, dass es nie wird länger. Oder? Und vielleicht kommt ja da jetzt auch nochmal ein Schub. Aber ja, also... Es fehlt, ich habe das Gefühl, es fehlt ihm so ein bisschen das gewisse Etwas am Schluss gleich. Das ist immer solides Handwerk, aber zu wenig Genie. Das ist etwas, was Alcaraz zum Beispiel mitbringt, was er dann auch so attraktiv macht.
Das sieht man auf dem Platz gut, ja. Die, wo das haben, die es nicht haben, die näher dran sind. Wir hatten Amerikaner geheißen, die den Federer regelmäßig.
Andy Roddick,
genau. Der hat das auch gehabt. Der war eigentlich ein guter Tennisspieler gewesen. Mir noch viel sympathischer als der Zverev. Aber du hast gewusst, der hat das nicht drauf. Der kann einmal näher herkommen, und wenn der Federer wirklich schlechte Laune hat, dann gewinnt er sogar einmal so ein Ding. Aber eigentlich einfach nicht die gleiche Liga, oder? Und das siehst du jetzt beim Alcaraz. Gut, das ist eine andere Liga. Der kann Sachen machen, die der Zverev nicht kann. Und darum auch zu meiner grossen Freude, die Turnier dann gewinnt. Ich will genau diesen Spieler will ich sehen, wo der Dinger gewinnt.
Weißt du, was ich jetzt sehen?
Endspurt.
Jawohl.
Also gut.
Endspurt.
Wir gehen zum Golf. US Open. Wer soll den Scottie Scheffler schlagen?
Das frage ich mich auch. Ich frage mich, wo nehme ich genug Zeit her, um jede Sekunde zu sehen. Von dem US Open finde ich nämlich statt. Pinehurst, Nummer 2, fantastischer Platz. North Carolina, wenn es mir recht ist. Eine wirklich super schöne Anlage. Der Scheffler, 5 Turniere gewonnen schon dieses Jahr, darunter Players und das Masters. Das ist fast nicht schlau, der Mann. Ballstriking mit den Eisen, mit dem Driver, Kurzspiel, Putting. Eigentlich die perfekte Ballschlagmaschine. Darum, wer soll der Scheffler schlagen? Pff, ich sehe niemanden. Vielleicht der Brooks Koepka, der Spezialist ist für Major-Turnier, mittlerweile auf der Leaf-Serie spielt. Und immer wieder ein Geheimtipp ist Basketball. Gleiche Frage, wer soll Boston schlagen?
Niemand. He? NBA Finals am Laufen, Boston mittlerweile 2-0 vorne. Dallas mit dem Luka Doncic eine spannende Spieler in der Reihe hat. Und eigentlich mit dem Kyrie Irving noch ein Zweiter, der immer für alles gut ist, aber eben manchmal auch für wenig. Es ist mit Abstand das beste Team. Du hast das Gefühl, von diesen 5, dieser Starting 5, kann jederzeit explodieren und das Spiel übernehmen, was eine ziemliche Leistung ist im Zeitalter von einem Salary Cap. Also sehr, sehr eindrücklich. Ich sehe nicht, wie man denen den Titel nehmen kann. Das wäre der erste seit 2008, also doch ein Weile her. Celtics, Boston Celtics, eine sehr traditionsreiche Basketball-Franchise, von dem man für die Liga wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn die wieder mal etwas holen. Real Madrid, apropos bekannte Weltclubs, hat mindestens Carlo Ancelotti unlängst offenbar gesagt, man gedenke die Einladung zu der Club-WM im nächsten Jahr auszuschlagen, wo die FIFA da megalomanisch auf 32 Teams durchführen will. Gute Idee.
Sehr gute Idee. Real wird mir richtig sympathisch. In letzter Zeit passen wir die viel besser als früher. Warum weiß ich auch nicht. Spielen einfach auch mit dem Bellingham und so weiter. Toni Kroos, sehr gut. Die Idee finde ich nicht nur gut, sondern sensationell. Also was sich FIFA da wieder rausnimmt, dass der Spielplan noch mehr aufbläht wird. Und vor allem FIFA hat ja selber niemand, also das sind Funktionäre, sind keine Spieler, nicht verfügen über alle, dass man sich da nicht schon längstens zur Wehr setzt gegen die super arroganten Funktionär. Frage mich sowieso, wer braucht die Club-WM denn zumal noch aufblasen auf so ein Teilnehmerfeld? Die soll, glaube ich, etwa einen Monat gehen. Im Sommer, wenn man sich selbst als hartgekochter Fußballfan eigentlich nur nach einem sehnt,
nach
ein bisschen Frauen Pause.
Nein,
ja, das auch. Ja, aber das ist von mir aus gesehen
Pause. Der EM von der Frauen noch erkläre, was jetzt im Sinn von der Förderung von Frauenfußball, wo man sich eigentlich immer noch dazu bekennt, auch ja, ziemlich Schwachsinn, Humbug, Nonsens, würde ich sagen, ist. Wir sind cool, natürlich nicht ganz neutral. Das Turnier findet in der Schweiz statt, nächsten Sommer, aber ja, also sehr schmerzhaft. Wir tippen noch schnell.
Ja, unbedingt, herrlich.
EM, logisch. Geht ja nicht anders.
Das Eröffnungsspiel mit dem fangen wir an. Deutschland, Schottland, Freitag.
4-0 Deutschland.
Abig.
Man schießt sich in einen Rausch rein.
4-0 Deutschland. Also die Schotten greifen nicht gerne an, verteidigen lieber. 4 bringst du denen nicht rein, sagen 2-1 für die Deutschen.
Okay.
Sind immer noch ein bisschen nervös, glaube ich.
Dann müssen wir die Schweiz tippen. Ja. Schweiz-Ungarn. Am Samstag um 3 in... Wo ist man jetzt dort?
Köln.
Köln. Rein in
Köln-Alaf.
Wie geht's aus?
Gleiches Ergebnis, 2-1 für die Schweiz. Die Ungarn könnten Goal schiessen, aber...
Wenn nicht.
Sie können es nicht so gut wie andere. Und verteidigen kann die Schweiz besser. Ich nehme an, das wird so ein Spiel geben, wo man dann mit Ach und Krach die Pflichtaufgabe mehr oder weniger noch erledigt.
Ich glaube, es gibt es. Eins noch. Für uns, für die Schweiz. Goalschütze. Fabian Schär, Kopfball.
Ja. Irgendwie noch. Ja. Hätte jetzt auch noch nachgelegt, meine so Torschütze gegen Ungarn, Schär und Amdouni.
Ah ja, Schär. Hoffentlich kann er spielen.
Hoffentlich am Duni kann er spielen.
Ich hoffe, wir finden Earth.
Der Traum wäre, es steht 1-1 in der 84. Minute. Es kommt der am Duni. Wird lanciert. 2 Dribblings. Gewackelt einmal noch mit der Hüfte vor dem Goalie. Und dann schiebt er es in den Leerkasten.
Vorbei am Peter Gulaschi.
Von mir aus.
Sehr guter Goalie. Wir danken fürs Zuhören.
Sehr gern geschehen.
Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.
Pro und Konter.